So, ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 29. Es ist kaum zu glauben, aber schlussendlich schauen wir mal, ob wir es geschafft haben. Ja, heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Stefan.
Wuff.
Ulrich.
Hallo, und das musst du später erklären.
Er macht schon wieder Werbung. und meiner einer. Genau. Halleluja. Ja, super ist das, oder? Wir haben heute wieder mal ein Experiment gestartet. Wir haben einen Zuschauer. Ist das nicht toll? Das bist wahrscheinlich du, Bernhard, mit dem Handy, oder?
Nein.
Ah, okay.
Ich habe keine App drauf.
Gut. Wir streamen heute über Facebook Live mit Video. Ja, obwohl ich es anders angekündigt habe. Wir haben da ein super tolles Retro-Aufnahme, irgendwas, schwupp.
Kannst du das, zeig das einmal her. Ja.
Und uns jetzt die Taschenlampe was
machen. Ja, das wäre wahrscheinlich angebracht, weil es so dunkel ist, gell? Da ist sie. Also, lieber Facebook-User, der du da jetzt gerade zuhörst, kannst du uns sagen, ob du einen Ton hast? Wir wissen es nämlich nicht. Bernhard,
ja.
Was haben wir denn da jetzt?
Spielzeug. Jede Menge Spielzeug.
Warte mal. Ich habe gerade die Nachricht bekommen auf Facebook. Ja, es gibt Ton.
Juhu, Ton!
Ja. Es ist nur sehr bescheiden.
Ja, das denke ich mir. Was können wir machen?
Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Soll ich direkt reinfahren?
Nein, wo hast du es direkt reinfahren?
Dann ohne den Dämpfer?
Na, lieber nicht.
Probieren?
Ja, probier's. Okay. Also, es kann knacksen, aber ja, es wird wahrscheinlich knacksen. Aber gut, wir hören es eh nicht.
Okay, hallo, Knacks.
jetzt ist wahrscheinlich.
Ist nicht besser als gleich laut, glaube ich, oder?
Na, ich weiß nicht, schauen wir mal. Vielleicht bekommen wir noch eine Nachricht. Gut. Ja, wir haben das heute mal probiert. Wir haben da ganz lustige kleine Kameras. Was ist denn das überhaupt?
Das sind eigentlich Kameras für Drohnen. Minikameras um 10, 12 Euro.
Es ist lauter und klarer.
Na, siehst, hat es doch bitte gebracht. Geht. Hier der Dämpfer.
Danke.
Also so quasi für Marke Eigenbau-Drohnen.
Genau, die kann man bei Amazon, Konrad, wo auch immer, um 10 bis 12 Euro oder weniger sogar kaufen. Die ist momentan auf unserem Kellergewölbe montiert.
Ja.
Und zeigt nur unseren Tisch, unsere Getränke, Prost, ein paar bisschen Computer und fährt über einen uralten, Panasonic Production Mixer WJM X12.
Aus dem Jahre?
Schnee.
Etwa 86, 87, mal so. Und den super coolen Einblender da oben, das ist mit einem Titler dazu gemacht, der ist angehängt, der heißt wie WJTTL5, der kann sogar scrollen, theoretisch.
Ja, aber.
Ja, er kann es.
Jetzt geht das auf einmal.
Ja, jetzt geht auf einmal alles.
Alles, ja.
Gerade rechtzeitig. Zugegebenermaßen, wir haben jetzt eine halbe Stunde herumgeschissen.
Ja, so circa,
Es ist einfach ein Retro-Experiment.
Ja, also ich sag mal, so viel Kabeln sind da schon lange nicht mehr herumgelegen.
Das stimmt. Also was heißt Retro-Experiment? Das ist es ja gar nicht. Ja, sondern es ist einfach, so quasi ein Teil ist wirklich Retro und der andere Teil ist eigentlich ja Cutting Edge. Das ist
richtig, ja.
Was, Facebook Live ist Cutting Edge?
Naja, schon. Ja, also Live-Video-Streaming.
Ach so, ja.
Ja, na schon. Ja. Schon. Das ist schon sehr, sehr modern.
Ja, na schauen wir mal.
Aber wir haben ein bisschen Echo.
Nein, du hörst dich selber als Echo.
Nein, ich höre euch dann hinten nochmal später.
Das ist mein Handy.
Ah, das könnte sein.
Ja, weil das spielt nämlich den Livestream.
Am Dings selber.
Nein, also am Kopfhörer selber nicht, oder?
Ich hätte gemeint am rechten Kanal.
Wirklich? Jetzt macht das Setup nicht schlecht, Stefan.
Wirklich? Wir haben so gekämpft.
Ja, wir haben echt gekämpft. Also, na gut, wie auch immer, wir haben einen super tollen Videomischer, haben wir eh schon gesagt. Und wir streamen das Ganze halt irgendwie über Facebook. Na, mal schauen. Das Lustige ist ja, Also lustig, wenn wir schon bei Facebook bleiben. Beim letzten Mal haben wir ein super tolles Video aufgenommen von 3D-Drucker. Und alle meine Social-Media-Experten, Freunde haben mir gesagt, da muss man unbedingt, also alle Posts mit Videos, die haben eine furchtbar tolle Reichweite und keine Ahnung was.
Schmeckt. Das war GIF, oder?
Er ist trotzdem als Video.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Okay. Und nö, dem ist nicht so. Also so wenig Reichweite wie bei diesem Post habe ich auf Facebook noch nie gehabt. also es ist wirklich, keine Ahnung. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Ich
kenne mich ja da privat gestellt
aus. Also IT-Keller sucht einen Social Media Beauftragten. Ja.
Und seit heute einen Regisseur, schrägstrich Aufnahmeleiter.
Genau, einen Aufnahme, also einen Sendeleiter und einen Aufnahmeleiter und ja, genau.
Mit Catering kommt erst später, so groß wahnsinnig sind wir noch nicht.
Das stimmt. Aber,
Noch nicht.
Noch nicht, genau. Ui! Ui, ein Wahnsinn. Wir haben schon zwei Zuschauer. Na gut. Ja, das mal zu dem. Wollen wir mal Themen beginnen?
Ja.
Ja, alles. Gut. So, also, was haben wir da? Firefox. Version 57. Ja,
Chrome ist tot, lang lebe Firefox.
Wirklich? Ist das so?
Naja, ja, also in der Berichterstattung ist es ein bisschen so. Ja.
Ach so, ja.
Also das ist vielleicht ein bisschen mit einem Augenzwinkern immer geschrieben.
Ja, das mag sein.
Aber er wird eigentlich gerade ziemlich gehypt. Ja.
Was ist jetzt? Haben wir Zahlenwerte oder nicht?
Nein, wir haben keine. Hast du Zahlen?
Selbstverständlich.
Ach, der Stefan ist schon wieder total vorbereitet. Ja, dann erzähl mal.
Nein, ich habe ein bisschen herumprobiert mit Firefox und hatte eigentlich das Gefühl, dass er nicht besonders schnell ist.
Genau das gleiche Gefühl hatte ich nämlich auch.
Ich habe gestern wieder ein Update gekriegt, das auch eingespielt.
Okay.
Und dann am Laptop getestet mit einem Freund. Das war ja gestern am Abend, genau.
Ja.
Und habe mir eben meine eigene Seite angeschaut und verglichen. Weil ich von der eben genau weiß, was die ganze Infrastruktur dazu ist und so weiter und ob es da irgendwelche Schwankungen gibt. Ja. Und er ist schneller. Also in der Größenordnung bei der Startseite ist 450 Millisekunden bis zum fertigen Renderung zu 320 Millisekunden.
Aber du vertraust dann den internen Tools von Firefox, um das...
Ich vertraue dem internen Tool
also von Firefox, ja. Developer-Konsole, was auch
immer. Genau.
Ja.
Ist auch ganz hübsch, wo ich immer gejammert habe, dass man Websockets nicht gescheit monitoren kann im Chrome. Das ist im Firefox schon.
Wirklich?
Okay. Dass jetzt sozusagen die einzelnen Pakete kommen.
Oh, cool. Also du kannst auch die Messages lesen dann oder was?
Oder? Das kannst du in Chrome auch.
Okay.
Aber du siehst kein Timing-Information.
Ah, du siehst das Timing nicht. Okay. Mhm.
Ja, was ich, weil du das gerade ansprichst, was ich auch sehr nett gefunden habe, was sie in der Developer-Konsole drin gehabt haben, und ich weiß nicht, ob das mit der letzten Version gekommen ist, muss ich zugeben, weil ich kein Firefox-User bin. Ich bin halt im Zuge des neuen Firefox drüber gestolpert. Sie können dir oder sie visualisieren dir so quasi den Grid, wenn du CSS-Grid benutzt, und da bin ich blass vor Neid geworden, weil das im Chrome nicht verfügbar ist. Und Gott sei Dank hat jetzt Chrome im letzten Update nachgelegt.
Ja.
Also die visualisieren das auch schon und das ist großartig.
Was mir bisher immer gestört hat bei den Developer-Tools im Firefox, war, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass die einfach nur unnötig viel Platz brauchen. Dass jegliche Schrift zu groß da drin gerendert ist, dass alle Abstände zu groß sind und ich nicht gescheit einen Überblick kriege über die ganzen Informationen, die ich da habe, weil ich einfach zu viel Platz vergeude im Verhältnis zur Seite und so weiter.
Ja.
Und das ist alles gefixt.
Okay. Ja.
Das schaut jetzt wirklich gut aus.
Ja, und sie war früher immer gefühlt langsam. Also für mich die Developer-Konsole.
Also gestern, das hat alles prima ausgeschaut. Ja. Bin auch wieder gestolpert über das eine Feature, wo einige jetzt schon drüber geredet haben. Du kannst das hat jetzt riesige Settings, die Developer-Konsole da von Firefox. Das hat er früher, glaube ich, nur 3 oder 4 gehabt. Jetzt ist das ein riesen Schirmvollzeug. Und du kannst dort auch aufdrehen ein zusätzliches Icon für Screenshotting von der ganzen Webseite.
Okay, aber da hat es schon irgendwelche Plugins auch
gegeben. Die hat es immer gegeben, aber jetzt ist es halt einbaut. Ah, okay. Und du hast da sozusagen ohne irgendwelche Sachen, egal was am Bildschirm gerade dargestellt wird, einmal auf das Knöpfchen und du kriegst einfach die Seite komplett.
Okay.
Na, bin recht positiv angetan gewesen. Es ist snappy.
Also ich kenne jetzt keine Zahlen, aber ich habe irgendwie so gefühlt, schneller ist man nicht vorkommen. Drehen sich nur die Icons schneller, also quasi das, wenn er lädt und dann macht er wieder daraus ein XL, damit man das schließen kann und so weiter, dass das oder halt abbrechen kann und so, das nur die Animationen sind meiner Meinung nach schneller. Ja? In der UI.
Ja. Nein, also ist definitiv schneller.
Ja, schneller als Chrome oder schneller als der alte Firefox?
Schneller als Chrome.
Wirklich?
Okay. Also wir können ein bisschen weiterrechnen. Von den 350 Millisekunden, die ich gesagt habe, braucht ungefähr 15 der Server für die Response und ich habe ungefähr 36 Millisekunden hin und zurück Latenz.
Okay.
Also wenn ich die abziehe, dann bin ich bei irgendwo 290 oder so, die der Chrome braucht und der Firefox ist irgendwo bei 210 oder 200. Also ist wirklich um ein Drittel schneller.
Okay. Cool.
Cool. Ja, ein großes Problem scheint es ja noch zu geben, die Extensions. Die sollen ja nicht mehr funktionieren.
Viele funktionieren halt nicht mehr, weil sie dieses, wie heißt das, Xul, keine Ahnung.
Das, was sie selber da erfunden hatten und was nicht so schlecht war.
Haben sie jetzt quasi in Mist geschmissen.
Ja.
Und es gibt halt noch sehr viele Extensions, die so aufgebaut, also damit gebaut wurden. Aber gut, soll so sein.
Naja, da ist halt die Frage, ob sie da nicht so quasi die Stamm-User, die sie noch hatten, die den Firefox hauptsächlich wegen den Extensions oder die den zugemüllt haben halt mit Extensions, sie die nicht verschrecken, ja.
Oder verlieren. Aber ich denke mal, da muss man irgendwann einmal auch einen harten Schnitt machen.
Na eh, aber der kann schon wehtun.
User-Zahlen technisch. Also ich glaube, du wirst recht haben, aber ich glaube, der Zugewinn der Chrome-User, die sind immer so grausend vom Firefox, wird mehr sein.
Das kann durchaus sein, ja. Also, ja, mal schauen.
Und das mit den Webworkern ist ja jetzt auch alles durch unterstützt, nicht?
Du kannst da
Cross-Plattform sozusagen entwickeln.
Ja. Also, das ist ganz nett. Wie heißt das? Service Worker oder so heißt das?
Ja, Service Worker.
Ja, nein, definitiv spannend. Ja. Ich wollte noch, ja genau, ich habe mir gedacht, ich bekomme den neuen nicht, also die Version 57 nicht beim Update, bis ich drauf gekommen bin, ich hatte noch eine 32-Bit Firefox installiert. Mm. Und das war wohl der Grund. Aber ja. Gut.
Vielleicht mal ein Detail, hat jetzt nichts mit der letzten Version zu tun, aber also grundsätzlich mit unterschiedlichen Firefox, Chrome, ich glaube, die habe ich schon mal erzählt, so im Nebenbei-Geplänkel, die Speech-to-Text-Engine, die beide eingebaut haben. Das war mir bisher nämlich auch nicht bewusst, dass die das beide haben. Also im HTML-Standard auch drinnen ist, verwendet einerseits der Chrome die Services von Google, Firefox macht es aber inline.
Wirklich? Mhm. Was? Hm.
Soweit ich weiß, macht Firefox inline.
Text to Speech.
Speech to Text. Also du kannst ein Formfeld selektieren, sprichst und das wird in Echtzeit übersetzt.
Das ist in Firefox jetzt drinnen? Jupp. Und das funktioniert?
Mir ist vorgekommen schlechter als in Chrome, weil halt Chrome die Daten im Netz, also ihr komplettes Modell verwendet und ich glaube, das von Firefox wird noch kleiner sein. By the way, die haben ja auch gerade, Mozilla hat gerade die ganzen Testdaten da veröffentlicht als die zweitgrößte Sammlung von Sprachdaten, die jetzt weltweit verfügbar ist.
Okay.
Und ich glaube, die größte freie und die zweitgrößte überhaupt.
Okay, interessant. Mhm.
Also wer so Systeme trainieren will, da gibt es jetzt gerade, weiß nicht, 500 Stunden Sprachsamples von 200.000 Leuten oder so.
Okay. Interessant.
Oder, oder, oder,
oder. Aber es ist eben lustig. Oder, oder. Du kannst jetzt richtig sprechen in dem Browser.
Ja, meinten Sie Alter?
Ja, genau, meinten Sie Alter.
Naja. Das braucht es auch.
Ja. Ja, definitiv. Gut.
Funktioniert ja sogar für Trompeten und so, nicht? Die Engine. Habt ihr das mitgekriegt in letzter Zeit?
Was heißt,
das
funktioniert sogar für Trompeten, dann werden Noten ausgeben oder was, oder wie?
Na, das war jetzt, was war das, ein SMS war das, glaube ich, auf einem Smartphone, wo einer, eigentlich wollte Frau was tippen und im Hintergrund hat der Ehemann geübt auf der, es war nicht Trompete, es war Posaune, glaube ich. Und die Speech-to-Text-Engine ist angeschlagen von der Posaune und hat da diverse Sachen reingegeben.
Gibt es mittlerweile mehrere Videos
dazu. Genau so. Die Fragen, ob das wieder echt ist oder nicht echt ist und so, aber da gibt es ein bisschen Tam-Tam in den Social Media Kanälen.
Ach, lustig.
Ja.
Gut. Das war Firefox. Ja, eh nett. Also mal schauen.
Lang lebe Rust.
Rust?
Die Geschwindigkeit kommt im Großen und Ganzen davon, dass sie jetzt die Engine ausgetauscht haben oder große Teile der Engine ausgetauscht haben.
Und die heißt Rust?
Ist geschrieben in Rust.
Ah, die ist in Rust geschrieben, wirklich? Okay, ja. Das wusste ich gar nicht.
Also die heißt, glaube ich, jetzt Dynamo, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, irgend sowas, genau.
Kann man aber abdrehen, aber standardmäßig ist jetzt an. Und ich mein, das ist
der Vorteil ist halt irgendwie, dass sie halt in mehreren Threads irgendwie herumtouren und alles mögliche gleichzeitig parsen und bla bla bla.
Ja, so wobei halt. Das ist eigentlich Side-Effekt jetzt nicht. Also der wirkliche Vorteil ist, dass du relativ gut Memory-Safe programmieren kannst.
Kannst du, okay. Gut. Soll so sein. Ja. Kommen wir mal zu den allen möglichen Fails oder sonst irgendwas.
Als allererstes.
Ja.
Als Root.
Ach so.
Ja. Oder auf welche Fails? Also, ich meine, das ist.
Ja, gut.
Der Fail des Jahrzehnts.
Naja, das ist.
Naja, schon. Mensch.
Ja. Na,
come on. Das geht einfach.
Ja, ist aber. Na, natürlich geht das nicht. Ne? Dass man halt irgendwie öfters Root eingibt und irgendwann mal aktiviert den Root-Account oder wie auch immer das dann war und man kann dann auch noch, sogar noch das Passwort setzen und
genau. Dann, und dann kannst du dich vom Login-Screen gleich
genau,
mit Root einloggen.
Ja, da hat halt Apple mit macOS halt ein bisschen in den Sand gesetzt, sagen wir mal so. Aber sie haben es relativ rasch gefixt.
Obwohl angeblich, aber
ist das ja schon vor 2 Wochen in irgendwelchen Apple-Foren aufgetaucht, dass es das Problem gibt. Ja, meine Güte. Ich finde es jetzt nicht so tragisch.
Wirklich?
Na. Oder?
Steffen, ja, schon tragisch.
Ich habe keinen Mac. Du hast keinen Mac, ja, gut.
Tragisch, ne? Aber ich hab auch keinen Mac, aber...
Ja.
Es kratzt halt irgendwie das Image schon ein bisschen an.
Findest du?
Schon, ja.
Es ist eine dilettantische Angelegenheit.
Ja, genau. Also das ist wirklich dilettantisch und das für einen Hersteller, okay, sie kassieren extrem viel für die Marke, aber sie sagen, sie sind ein Premium-Hersteller. Ja.
Ja, die Preise sind ja auch so teilweise. Nicht? Also,
ja. Aber, ja. Aber da hast du das Gefühl, dass du wirklich nur für die Marke zahlst, ja. Wenn so ein Schmoren durchgehen kann.
Ja.
Und vor allem, dass das einfach jetzt auftaucht. Ja. Das ist ja kein alter Bug, so wie ich das verstanden habe.
Mit High Sierra ist der
aufgetaucht. Eben, das ist einfach.
Ja, aber ich habe erst vor einer Woche High Sierra installiert. Also.
Naja, bist spät dran. Die Apple-Jünger machen das am ersten Tag.
Wirklich?
Na sicher.
Okay. Ja, kann sein. Also, jo.
Na gut, also das war mein Fail. Also nicht meiner, aber...
Ja. Wie gesagt, ich finde
es... Aber zum Ausnutzen muss man immerhin in den physischen Besitz dieses Rechners
kommen. Ja, du musst zumindest irgendwie einen Gast-Account haben oder sonst irgendwie was. Ja. Also es ist quasi...
Ich meine, wenn ich Zugang zu einem Rechner habe, kann ich meistens irgendwie davon booten, nicht? Oder? Kann man da nicht von einem USB-Stick auch sowieso booten und machen damit, was man will?
Das ist eine gute Frage, theoretisch ja. Schon.
Ich weiß nicht, wie das bei Mac ist mit
durchaus.
Boot-Optionen und so weiter. Bin damit ziemlich gescheitert.
Das gleiche wie UEFI, ne? Also könntest
du
schon
absichern. Ja, du könntest einfach. Ja. Achso, theoretisch könntest du absichern, dass du halt nicht von USB booten kannst oder was auch immer. Aber ja, nein, deswegen finde ich es jetzt auch nicht so arg.
Da finde ich die Uber-Geschichte ein bisschen ärger.
Genau, die Uber-Geschichte finde ich nämlich auch ärger. Wie viele Millionen haben es verloren?
50 oder was?
50 Millionen Kundendaten.
Das ist ja wieder Peanuts. Yahoo hat was? 1,4 Milliarden?
Ja, okay, oder so. Gut. Also. Ja.
Mir hat eher der Stil ein bisschen pikiert.
Also, ich finde es auch, dass das in den Medien relativ schnell wieder untergegangen ist. Also ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, die sind ganz schnell, kann man dann auf einmal wieder andere Uber-Meldungen irgendwie auf Heise daher. Ja? Und dann war dieser Datendiebstahl schon wieder vergessen.
Das bin ich fast gewohnt in letzter Zeit.
Ja. Aber trotzdem, ja, ich habe es irgendwie eigentlich arg gefunden. Ich bin froh, dass ich keine Uber-Kunde bin.
ja, es sind relativ viele so Services in letzter Zeit geleakt.
Ja, ja,
in allen definitiv. Ecken. Vielleicht nochmal, um auf den Stil zurückzukommen. Also die Geschichte war vor 3 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe.
So lang?
Ja, ich glaube. Also es ist auf jeden Fall nicht neu.
Neu ist es nicht.
Die Geschichte war, sie sind erpresst worden. Sie haben bezahlt. Und sie haben sozusagen geglaubt, dass dann wirklich nichts passiert.
2016, so lange ist es noch nicht her.
Ah, stimmt, wir haben erst 17.
Ja.
Rechenproblem gehabt, peinlich. jedenfalls, also sie haben es aber nicht disclosed sozusagen, genau, dass das genau, passiert ist.
Genau.
Sondern haben, ich glaube, $100,000 oder irgend sowas bezahlt.
Haben sie wirklich was bezahlt?
Ja.
Lösegeld, ja, bla 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 bla.
$100,000. Darauf vertraut, dass das reicht,
ja.
Und das hat dem scheinbar dann doch nicht gereicht. Jedenfalls ist das jetzt geleakt.
Sind die Daten wirklich geleakt worden oder hat er nur gesagt, er hat sie?
Nein, sind geleakt.
Okay, gut. Ja.
Und ja, also was mir ein bisschen mehr, Uber-Kunde bin ich nicht, was mir ein bisschen mehr trifft, ist dieses Discuss-Forum. Das sind auch alle Accounts geleakt.
Was?
Jupp.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Ja, das ist ein bisschen länger her, das wird so 1,5 Monate sein oder so. Also nicht die Kennwörter oder so, sondern soweit ich weiß, die E-Mail-Adressen sind public.
Okay.
Also zum Spammen verwendbar.
Okay.
Also ich rede von diesem Kommentar. Service, das auf vielen Webseiten unten eingebettet
ja,
ist.
Ja, das wie auf IT-Keller zum Beispiel.
Ah, eh auch. Schön. Ja.
Echt, das ist an mir spurlos vorübergegangen. Ich habe auch von Discuss
ich auch nicht mitbekommen.
Ne? Das ist das, was man mit Q schreibt. Also nicht
ja,
genau. Mit Discuss.
Nein.
Discuss. Ja. Discuss. Ja, ich habe jetzt das eher gemeint für die geschätzten Hörerinnen und Hörer, dass da eben sehr nahe
das habe ich zusammen nicht mitbekommen. Sehr arg.
Lustige Geschichte, aber jetzt wieder gehört, weil wir zuerst schon geredet haben mit Firefox und so weiter. Ist an euch das, habt ihr das gemerkt, dass jetzt die Default-Suchmaschine im Firefox nicht mehr Yahoo ist, sondern Google?
Nein, ich verwende Firefox immer noch nicht. Ich habe ihn nur installiert.
Und da gab es einen Deal, einen angeblich $1 Milliarde schweren Deal über viele Jahre hinweg ziehend zwischen Mozilla Foundation und Yahoo.
Okay.
Und der ginge auch noch bis 2018, 19,
ja.
20, irgendwo so, also noch ein paar Jährchen.
Ja.
Und trotzdem sind sie jetzt geswitcht und jetzt haben sie sich dann die Leute gewundert, verzichten sie auf die zig Millionen, die da noch für die nächsten Jahre ausständig sind? Nöp, verzichten sie nicht. Sie werden jetzt in Zukunft dann nämlich von Chrome und von Yahoo bezahlt. Warum werden sie von Yahoo bezahlt, wo es doch gar nicht mehr Default-Suchmaschine sind? Es gab eine Klausel in dem Vertrag zwischen Yahoo und Firefox, dass wenn Yahoo verkauft wird, was der Fall gewesen ist,
nein.
Und die Firma, an die das verkauft ist, nicht im genehm ist,
naja.
Mozilla,
müssen sie trotzdem weiterzahlen, oder?
Müssen sie trotzdem weiterzahlen und Mozilla darf wechseln. Und das ist jetzt passiert.
Und hat das die Firma, die Yahoo gekauft hat, gewusst?
Das weiß ich nicht.
Okay. Naja.
Aber da geht es um ein paar 100 Millionen, die jetzt trotzdem gezahlt werden.
Brav.
Aber ich habe mir immer gefragt, woher hat eigentlich Mozilla so viel Geld nicht? Also die sponsern ja ganze Menge Projekte. Mhm. Eben auch de facto Rust lebt von Mozilla.
Mhm. Mhm. Na gut.
Wir noch bei den Fails?
Ja, eben. Ich habe noch etliche.
Na dann mach du mal einen Fail. Ich habe auch noch einen schönen.
Windows hat Windows 10, glaube ich, oder? Hat ein Problem mit Nadeldruckern.
Stimmt, aber ich muss dir ehrlich sagen, seitdem es Nadeldrucker gibt, habe ich auch ein Problem
mit denen. Nadeldruckern, ja, okay, gut. Ich habe
das trotzdem
lustig gefunden.
Echt, wirklich, was für eins?
Was
ist das Problem? Was?
Ja, das weißt du wahrscheinlich besser, aber der legt, angeblich hat Windows Update legt Nadeldrucker lahm. So habe ich es gelesen. Und nämlich Windows 10 anscheinend. Und ich weiß nicht genau, was das Problem war. Bla, bla, bla.
Aber das ist doch ein Non-Issue. Wie viele Nadeldrucker sind noch im Betrieb?
Naja.
Die an Windows 10 Rechnern hängen.
Ich glaube schon, dass es da welche gibt. Also da speziell also,
hier steht speziell
so
Arztpraxen.
Ja.
Ja.
Mhm.
da scheinen einige betroffen gewesen zu sein. Ne? Wie auch immer man das bewerten will, aber.
Und dann immer die Farbbänder jetzt noch manuell nachfüllen.
Naja, und jetzt, so. Jetzt müssen die Apotheker wieder handgeschriebene Rezepte lesen, wo sie sich schwer tun. Dann.
Ja, aber ich meine, wer hat wirklich noch freiwillig einen Nadeldrucker stehen?
Ja, aber ich meine, die Dinge sind jetzt quasi nicht umzubringen, ne? Theoretisch.
Ja.
Ja, aber das muss mir doch schon so am Arsch gehen, dieses Ding.
Der Lärm allein nicht.
Ja. Da gibt es ja extra Einhausungen dafür, damit sie leise sind.
Kaufst du irgendein Gehäuse und das wackelt dann halt direkt her, so der Nadeldrucker, und du hörst fast nichts mehr. Dann.
Verwenden also doch gern Ämter.
Aber die sind.
Ämter verwenden das urgern. Werkstätten.
Aber ein Laserdrucker ist schneller, leiser.
Na, schneller.
Na, sicher.
Muss nicht unbedingt sein.
Okay. Wenn du einen guten
Schwarz-Weiß-Laser hast. Aber kennst du einen Laserdrucker, wo du ein Rezept einlegen kannst?
Nein, aber nimm einen Laserdrucker und stell ihn zum Beispiel in die Umgebung einer Autowerkstätte oder irgendwas in die Richtung. Ja, Dreck, Öl etc. Ja. Der ist nach 3 Monaten tot. Ne? Und wenn es dann irgendeinen,
das ist ein
diese
Argument,
Testberichte, ja, von irgendwo komischen Abgasmessungen oder so eine Sachen.
Ja, oder sowas.
Also gerade in so rauer Umgebung, wenn so Dinge gern verwendet noch.
Endlos Papiermöglichkeit, das heißt, wurscht, wie lang das ist, du hast einen großen Zettel, den legst du halt zusammen. Ja? Und hast nicht 15 verschiedene Bladeln. Ne? Also, das sind halt schon ein paar Sachen, die durchaus sinnvoll sein
können. Das wäre eine Geschäftsidee.
Was?
So ein unkaputtbarer Laserdrucker mit Endlospapier.
Das ist, ich glaube, ein Widerspruch in sich. Also,
von der Rolle
Laserdrucker, theoretisch müsste es schon gehen. Aber, ja, da hast du dann harte Arbeit.
Ja, ich glaube auch, dass das eher schwierig wird. Mhm. Aber vielleicht gerade eine Nische aufgemacht.
Ja, ich werde sie nicht füllen.
Naja,
keine Angst.
Was haben wir noch?
Ich habe was Schönes. Ihr kennt sicher alle Lootboxen. Lootboxen sind euch ein Begriff?
Nein.
Was spielen?
Was? Spielen.
Das sind so quasi einfach.
Ist das eben einer, oder?
Das ist deiner. Okay. Das sind Boxen, also virtuelle Kisten. Wo irgendwas drin ist. Ja.
Wenn du zum Beispiel einen Gegner killst,
kriegst
Ausrüstungen.
Oder Charaktere oder sonst was. Ja, oder du findest diese Boxen einfach oder du kriegst sie als Belohnung.
Klassiker.
Oder du kannst Waffen. sie kaufen. Mhm. Ja. Und EA startet jetzt gerade mit dem neuen Battlefront. Ja, also Star Wars Setup und so weiter und so fort. Da will ich euch eh verschonen. Und das Interessante ist, das ist ein Vollpreistitel. Also dieses Spiel kostet dich irgendwie zwischen 60 und 80 Euro. Und dann haben sie noch ein Lootboxen-System integriert. Und es ist hochgerechnet worden, dass damit du alle diese Boxen bekommst, ja, also quasi das vollständige Spiel dann stückchenweise bekommst, ja, musst du entweder 4.500 Stunden Spielzeit investieren oder circa $2.100.
Ja, das ist ja nicht so schlimm.
Naja,
also für in-game Payment und.
Ja, aber es gibt halt jetzt einen riesengroßen Shitstorm und sie sind auch schon zurückgerudert, weil das bislang war das so quasi in Free-to-Play-Titeln, ja, haben sie die Finanzierung über solche Dinge gemacht. Ja, eben über Micropayments und so weiter und so fort. Ja, das war das eine Geschäftsmodell und das andere war Vollpreistitel und du hast einfach das gesamte Spiel bekommen.
Also okay, das war in einem Vollpreistitel.
Und, genau, ja, und jetzt ist es eben kombiniert. Also jetzt zahlst du für einen Vollpreistitel, ja, also das habe ich das letzte oder vorletzte Mal schon thematisiert, dass Spiele einfach so teuer werden, ja, für mich zumindest. Du kaufst einen Vollpreistitel. Um online zu spielen, brauchst du irgendein Abo,
ein
PlayStation-Abo und ein Xbox-Account oder sonst was. Und dann musst du noch, keine Ahnung, 2.000 Euro investieren, um das gesamte Spiel zu haben.
Ja, das ist eigentlich fast Betrug, ne? Weil dann ist kein Vollpreistitel mehr. Ne?
Eben, ja. Und das Interessante ist halt, diese Lootboxen sind ja dann auch noch so gebaut, dass du sie quasi zum Entsperren musst du eben zahlen und du weißt aber nicht, was drin ist. Das heißt, das hat auch noch so eine Glücksspielkomponente.
Wann bekommt man die? Die bekommt man im Laufe des Spiels
irgendwann einmal. Du bekommst sie entweder durch das sogenannte Grinden, ja, also du also quasi machst die ganze Zeit etwas im Spiel, okay, und dafür bekommst du dann entweder irgendeine Spielwährung und die kannst du dann wieder tauschen in Boxen, okay, oder du bekommst direkt die Boxen. Ja.
Okay. Ja, ich bin, es ist nicht meine Welt. Also
Aber fies ist es.
Ich spiele nicht mal Paper.
Es ist fies und es wird jetzt eben auch schon diskutiert, ob Glücksspielbehörden so quasi da auf den Plan gerufen werden sollten. Ja, und es gibt auch schon einige Länder, die sich das anschauen.
Ja. Okay. Also eigentlich, Glücksspiel ist ja nur dann, also jetzt bei uns eines, wenn es Geld zu gewinnen gibt. Und das kannst du ja da eigentlich nicht.
Na, da kannst du nur Geld versenken. Ja.
Eben.
Ja. Naja, du kannst digitale Güter quasi gewinnen. Ja.
Ja.
Und du wirfst halt so quasi eine Münze ein und dann entscheidet der Zufall, so quasi das Glück, ob du was dafür bekommst oder nicht.
Die Dinger darfst du nicht verkaufen, oder?
Oh ja, kannst du auch handeln. Ja.
Aber in dem Spiel.
Aber nur innerhalb.
Oder? Also du kannst...
oder kannst du die auf eBay verkaufen?
Ich kenn's nur von Steam. Ja, und da kannst du... Na, die kannst du überall verkaufen. Also gerade so Counter-Strike, Boxen, Waffen, Skins. Aber
die kannst du dann im Spiel jemandem geben, oder was? Oder wie kann ich so eine Lootbox weitergeben? Keine Ahnung.
Ja, also, wie gesagt, ich kenn das nur von Counter-Strike. Und da kannst du diese Dinge, kannst du eben über eine API oder so... So, keine wirklich? Ahnung, kannst du das wirklich handeln? Und da gibt es auch Handelsplattformen dafür und alles.
Ja. Na gut, wenn es eine API dazu gibt.
Bombengeschäft.
Wird sich schon wieder
hingesetzt. Ja, da wären wir aber in Wirklichkeit schon beim Glücksspiel. Ne?
Ja.
Sobald du es handeln kannst.
Also wenn es dann schlussendlich einen realen Wert darstellt.
Ja. Genau. Ja, das tut es definitiv.
Okay.
Ja. Also ein Bekannter von mir, der hat in Counter-Strike einmal so quasi ein virtuelles Messer verkauft. Ja. Und das ist, glaube ich, um 400 Euro über den Tisch gegangen dann, ja.
Okay.
Und das aus so einer Box kommt.
Ja, okay. Okay. Aber brauche ich diese Lootboxen, um dann im Spiel schlussendlich weiterzukommen? Oder?
Das ist die nächste große Diskussion. In den meisten Spielen nicht. In den meisten Spielen sind das so quasi Dekorationsartikel.
Okay. Ja.
Das heißt, irgendwelche neue Outfits, irgendwelche Waffenskins und. Bei dem aktuellen Battlefront ist es eben nicht so.
Okay.
Also da brauchst du diese Boxen wirklich, um den vollen Progress zu erreichen
von
dem Spiel.
Ja, na dann.
Ja.
Ja, na gut.
Ja, also riesengroßer Fail von EA.
Mhm. Ich verstehe. Gut.
Hattet ihr die Ethereum-Hacks schon hier?
Gibt es da neue oder was?
Ich weiß nicht mehr genau, den Überblick verloren.
Nein, ich habe nur, wir haben vor ein paar Folgen mal kurz drüber gesprochen, weil du dieses Ethereum-Buch da gelesen hast. Da gibt es
schon neuere mittlerweile.
Da gibt es neuere. Naja. Ja, also auch diese ganze Bitcoin, heute ist wieder schon, Bitcoin fällt auf einmal runter. Ja,
es sind $2,000 abgestürzt.
Weil sie jetzt nur noch auf $9,000 sind oder was auch immer. Ja. Ja, da haben halt ein paar bei $11,000 mal gesagt, abstoßen. Ja.
Ja.
Ich meine.
Vernünftigerweise.
Ja, oder was auch immer. Ja.
Was mir jetzt ein bisschen bewusst worden ist in letzter Zeit, ist dieses Forken von diesen Kryptowährungen, dass das jetzt irgendwie so ein bisschen zur neuen Geldmachmaschine wird.
Okay.
Also nicht nur bei Bitcoin, aber eben auch. Ja. Dass die eben weggeforkt werden. Die bisherigen Besitzer von den Münzen haben dann sozusagen eins im alten System und eins im neuen.
Ja.
Und wenn du schnell genug verkaufst, kannst eventuell, wenn es dort einen Wert hat oder schon einen Wert hat, das dann noch groß werden.
Nicht so,
bevor die schlechtere von den beiden Währungen
wegfällt. Ja.
Wegfällt, ja genau.
Das ist so ein bisschen das Double Spend Problem. Ne?
Genau.
In Wahrheit. Ja. Ja. Ja, ich bin generell, also ich halte das alles für mehr als fragwürdig.
Ja, es ist definitiv mehr als fragwürdig,
ja. Aber gut.
Das ist Zocken auf höchstem Niveau gehabt. Ja.
Ja, na das bei Bitcoin sowieso, ja, ganz klar. Ganz klar. Ich meine, da ist der Ethereum-Ansatz an sich mit dem Smart Contracts und ich habe dort eine Programmiersprache mehr oder weniger. Für den Betrieb dieses Programms zahle ich halt dieses Gas oder was auch immer das ist. Und dieses Gas kaufe ich mit Ethereum, ne? So irgendwie habe ich das verstanden.
Ja.
Und gut soll so sein. Ja. Ja. Mal schauen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich bin ja morgen am GovCamp Government Barcamp, E-Government Barcamp in Wahrheit.
Was auch immer mehr Thema gerade wird in den sozialen Medien, ist der Stromverbrauch, den diese...
Ja. Also diese kolportierten 3 Terawattstunden, die das Bitcoin-Mining, beziehungsweise das brauche ich dazu, um halt Transaktionen zu signieren, sage ich mehr oder weniger, oder halt in die Blockchain reinzuschreiben.
Ne? Ja, wobei brauchen, also es wurde halt so implementiert, dass du es brauchst. Es ist keine technische Notwendigkeit, sondern es ist in den Algorithmus hinein geprimmelt worden, damit es schwieriger ist, das Netzwerk zu kapern.
Es ist eine Ökosystem
Komponente.
Komponente. Ja. Ökosystem. Ja. Mhm. Ökosystem?
Aber eben nicht sehr ökologisch.
Nicht sehr ökologisch, ja, eben, deswegen war ich gerade ein bisschen, ja. Aber es ist halt in dieses System halt so reinprogrammiert, dass du es quasi brauchst. So. Ja, ja. Weil sonst würde ja niemand irgendwie versuchen, halt diesen Block, sage ich jetzt mal, zu signieren, in einer gewissen Art und Weise, beziehungsweise ihn halt in die Blockchain reinzuschreiben. Ne?
Nein, es wäre sogar billiger.
Natürlich wäre es billiger, aber wer entscheidet, ob diese Transaktionen jetzt gültig sind oder nicht? Ne? Weil darum geht's.
Das macht eh immer die Mehrheit.
Eh.
Aber es wäre weniger Aufwand, eine Mehrheit zu kriegen über das ganze Netzwerk hinweg. Es ist eine Sicherheitsthematik dahinter.
Ja, das heißt, umso wenn ich 50% der Nodes stelle, genau, habe ich dann auf einmal recht, wurscht, was da reinkommt.
Genau.
Ne? Und das wäre billiger. Und das ist eben das Problem. Na, das wäre billiger, aber würde schlussendlich Schindluder bevorzugen oder halt möglich machen. Ja. Darum geht's. Ja. Und jetzt hast du halt diesen Rechenaufwand.
Aber es ist eben zwischen den Währungen sehr unterschiedlich implementiert.
Das stimmt, also diese ganzen Proof-of-Work-Konzepte und so weiter sind unterschiedlich implementiert, definitiv. Bei Ethereum ist das, glaube ich, doch relativ anders als bei Bitcoin. Aber die genauen Konzepte kenne ich da jetzt auch nicht. Aber ja, natürlich. Trotzdem, 3 Terawattstunden ist schon, ich meine, keine Ahnung, wie man das berechnet. Ich weiß es nicht. Aber da kommt jetzt wieder groß auf, ne, dass gewisse Webseiten das halt in deinem Webbrowser machen.
Was den Stromverbrauch nicht reduziert.
Nein, das nicht, aber sie
ganz im Gegenteil sogar ordentlich erhöht.
Ja, ja,
weil definitiv. Das nicht,
weil das halt
weil es nicht sehr effizient ist.
Weil das ist ja nicht optimiert. Ne?
Ja.
Ja. Ja. Genau, und da, wenn wir schon dabei sind, diese ominösen Session Replay Plugins. Das heißt, du bist irgendwie, keine Ahnung was, eine große Webseite, ne, und willst halt wirklich User-Sessions nachspielen. Da gibt es unterschiedlichste Services, da bindest du dann einfach ein JavaScript ein und dieses JavaScript schickt jede mögliche Interaktion des Users mit dieser Webseite an dieses Service und du kannst eine komplette Session, also quasi einen User kommt auf deine Webseite.
Das gesamte Surfen mit jeder Mauszeigerbewegung. Mit
Mauszeigerbewegung, jeder Tasteninput, was auch immer, wird dort recorded. Hm. Und das Problem ist teilweise sogar nicht mal über HTTPS, sondern über normale HTTP.
Wahnsinn.
Und das ist halt schon ziemlich schlimm. Ja? Weil wenn du halt irgendwo dann schlussendlich mal deine Kreditkartennummer eingibst und was auch immer, ist die in diesem Session Replay drinnen.
Hm.
Kann dir passieren.
Das ist ein bisschen pervers.
Und das ist ein bisschen arg. Ja. Also angeblich haben sie da etliche Seiten gefunden in der Wildnis, die das...
Ist ja, glaube ich, gar nicht so neu, die Geschichte.
Nein, es hat jetzt nur irgendwer hat sich gemüßigt gefühlt, halt nachzuschauen bei größeren Seiten, wie viele das haben, und das haben doch etliche. Und das Problem ist halt, es liegt ja dann nicht einmal bei dem Seitenbetreiber selber, sondern bei irgendeinem blöden Service. Ja.
Ja.
Das heißt, du schickst die Daten ja noch an einen Dritten.
Aber du kannst ja ganz einfach JavaScript deaktivieren.
Genau.
Ja, das funktioniert 2017 extrem gut.
Ja, genau. Es lebe Facebook. Hat schon jemand mal die Facebook-Webseite unter JavaScript ausprobiert?
Ich glaube, da kommt einfach nichts, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert.
Kriegst du einen Redirect auf GeoCities?
Ja, auf MySpace.
Ich bin gar nicht so sicher. Ich bin gar nicht so sicher, ob die so viel brauchen, Facebook.
Na, die laden die ganze Zeit hinterher. Also der lädt die Seite und dann kommt irgendwann einmal kommen diese Beiträge und das ist alles per Ajax und keine Ahnung was.
Aber ob sie es nicht per Fallbacks anders anmachen?
Das müsste man echt mal ausprobieren. Ja. Ich habe mir das noch nicht angeschaut.
Aber es war jetzt keine Schwierigkeit, das auszuprobieren.
Ich will es trotzdem nicht.
Das ist
weil
das
wird
ich respektiert. Grad,
ja, natürlich immer. Gut. Was habe ich noch? Ich möchte nochmal irgendwie sagen, die Herrschaften vom Alkolog haben sich noch immer nicht gemeldet. Aber gut, sollte sein.
War einen, zu erwarten.
Einen Mini-Fail habe ich auch noch, wenn wir das letzte Mal über diese Amazon-Geschichte gesprochen haben, mit der Kamera, also quasi diese, der Zusteller kann in deine Wohnung rein und das Paket fallen lassen. Ja. Und er wird halt dabei aufgezeichnet mit dieser tollen Kamera und so weiter. Das ist ein paar Tage, nachdem wir das besprochen haben und nachdem das rausgekommen ist, hat es schon den ersten Hack dafür gegeben.
Wirklich?
Ja, ja.
Zum Thema?
Also, du musst Zugriff aufs WLAN haben, ja.
Gut.
Wo die Kamera drin hängt. Und dann kannst du aber so quasi nur das letzte Frame stehen lassen.
Ah ja, kannst du quasi einen Moff einspielen.
Genau. Quasi so. Ja, so dieses klassische, Tom Cruise klebt das vor die Kamera.
Ich hänge ein Standbild vor die Kamera.
Also das haben sie ziemlich easy hinbekommen. Ja. Und natürlich, sie haben ein Update gemacht und es ist jetzt wieder kein Problem und hin und her. Aber es ist halt irgendwie doof. Ja.
Ja,
wenn du so eine Technologie vorstellst und sie wird einfach zwei Tage später.
Die große Frage ist, wie viele Leute haben das wirklich schon installiert?
Hat das überhaupt schon wer installiert?
Das weiß ich eben nicht, keine Ahnung. Ja, aber wie sollten sie die dann diesen Hack gemacht haben? Ich weiß es nicht.
Ja, stimmt. Also es muss in der Wildnis sein. Ja.
Ja. Hm. Also zumindest sollte irgendwo die Kamera schon herumkeuchen und fleuchen.
Ja. Ja, fand ich witzig.
Ja, ist lustig.
Ich meine, zu Kameras passt die Geschichte mit der Linzer Apotheke, die eine Kamera aufgehängt haben, um doch gezielte Werbungen den aktuellen Kunden, die gerade die Apotheke betreten, vorspielen zu können. Also da hat das Bild
die Kamera... Und dann mit einem Kinderwagerl und dann spielt er ein Babynahrung
Das nicht, sie haben behauptet, geschlecht- und altersspezifisch. Werbung einzuspielen.
Okay.
Hat aber doch ziemlich ein Tamtam ausgelöst und innerhalb von 3-4 Tagen haben sie es dann wieder abgedreht.
Okay.
Bayer war da dahinter, der Konzern. Und die haben dann gesagt, ja, das Projekt ist beendet. Es hat sich doch gezeigt, dass ihre Innovationsfreudigkeit nicht belohnt wurde.
Ja.
Ja,
mein Mitleid heute.
Das ist doch nur eine Frage der Zeit, oder? Bis das
so kommt. Naja, jetzt wo es quasi Aspirin-Generika gibt, ne? Brauchen sie irgendwie andere Einnahmen. War das Bayer? Ich weiß es gar nicht. Ist Aspirin von Bayer? Ja. Keine Ahnung.
Aspirin war auf jeden Fall Teil von dieser Werbekampagne.
Ah ja, naja. Gut.
Es hat vielen Leuten Kopf gemacht, ja.
Ja, genau.
Wieder warten.
Genau. Na gut. Das waren meine Sachen, mehr habe ich nicht.
Das waren deine Fails?
Ja, ich habe nur Fails aufgeschrieben anscheinend. Außer Firefox.
Schön.
Ja. Nur Fails.
Ja. Stefan.
Jo.
Ja, du hast gegrunzt und gebellt. Was ist das?
Ich habe gegrunzt und gebellt. Das war eigentlich nicht ich, das war mein innerer Schweinehund.
Ja, genau.
Es gibt einen neuen Podcast, der heißt 3 Schweinehunde. Den findet man auf 3-schweinehund.de.
Schweinehund, echt, du hast da so eine Domain gehabt.
Die habe nicht ich geklickt, ich bin einer von den Schweinehunden.
Gut.
Und verteile auch die entsprechenden Sticker dazu.
Echt, da gibt's schon
man möchte es nicht für möglich halten, das Ganze ist
nicht. Das sieht man, glaube ich, schlecht.
Aber die haben ja keinen QR-Code.
Das ist kein QR-Code drauf.
Was ist denn da los?
Wie 2006 ist denn das?
Ja, sehr schön.
Dann bekomme ich auch eins.
Kommst natürlich auch eins.
Schweine.
Die Geschichte ist entstanden bei einer Wissenschaftspodcast-Konferenz, bei einer Abendsession, wo drei
ist nicht etwas HTTPS?
Doch schon.
Aber da steht HTTP.
Ja, aber wenn du es eingibst, du wirst es automatisch.
Redirected. Der Server ist schon meiner, also der redirected eh, das Ticket ist nicht von mir.
Entschuldigung.
Drei etwas dickliche Herren sind in einer Abend-Pub-Session nach einer Wissenschafts-Podcast-Konferenz zusammengesessen und gesagt, sie sollten doch eigentlich mehr Sport machen. Und ein Vierter, der auch am Tisch gesessen ist und ein Marathonläufer ist, ein Passionierter, hat gesagt, kein Problem, ich trainiere euch.
Okay.
Das ist die Geschichte dahinter und seitdem gehen wir laufen. Unsere mehr oder minder großartigen Ergebnisse des Trainingsfortschrittes verpodcasten wir. Mhm. Und wir liegen auch ordentlich unsere Daten in Form von einer Lauf-Community namens Strava. die komplett offen ist. Also da kann sich jeder dazu melden, der Lust hat und uns verfolgen und von uns verfolgt okay. werden. Und jetzt haben wir schon über 100 Leute.
Wirklich?
Ja, yep. Das macht ziemlich cool. Spaß, das Ganze. Ja. Es ist ein bisschen lustige Geschichte, halt eben technikaffine Leute, zwei anderen Schweinehunde oder zwei der anderen sind Biochemiker. Einer ist noch IT-Mensch, also es geht um Gadgets, es geht ums Laufen, es geht um GPS-Tracker, oh, funktionale okay. Sportkleidung und aber auch so Sachen, wo es zwickt und so weiter.
Wegen Doping. Biochemiker am Handy.
Es kommt noch.
Um Bier geht es auch immer wieder
mal. In Folge 4 geht es um Doping.
Okay, gut. Bisher haben wir 0 Nummer und 3 Folgen und wir hatten auch schon einen Stargast.
Cool.
Ja, es geht. Ja. Macht Spaß.
Sehr nett. Deswegen und was ist jetzt das Ziel? Ich glaube, das ist das Ziel noch nicht.
Der Marathon, ja, das Ziel, oder? Nein, so schlimm ist es zum Glück nicht.
Der halbe?
Es ist der halbe. Also wir haben uns vorgenommen, nach 2 Jahren, das ist dann im Herbst 2019, gemeinsam in München zum Marathon den Halbmarathon zu laufen. Cool, das ist das Ziel.
Als Staffel.
Nein, nicht als Staffel. Das war ganz...
100, warte mal.
Das ist scharf, Mann. Jeder macht einen Schritt.
Ja. Wir müssen da mehr sein als alle anderen. Wir geben es nur so weiter, das Hölzl, ohne Schritte.
In eine große Menschenkette aufgebaut. Und
nein, wir haben uns committed, dass jeder den Halbmarathon sehr laufen cool. muss. Ja, genau.
Sehr cool.
Und ich war tatsächlich seitdem, ich glaube, 11 Mal oder 12 Mal laufen und das hätte ich nicht gedacht. Mhm,
cool.
Also der Gruppendruck ist ein ganz nützlicher.
Mhm. Ja, vor allem so 11, 12 Mal ist schon die Grenze, dass es Spaß macht, oder?
Puh, das hängt vom Wetter ab. Also, okay. Gestern Mittag bin ich laufen gegangen, da hat es ganz nett ausgeschaut und nach 100 Meter hat es zum ziemlich stark Nieseln angefangen. Also da war ja, die Motivation kurzfristig niedriger.
Aber du weißt eh, es gibt kein schlechtes Wetter.
Absolut, bin ja weitergelaufen.
Nur schlechte Ausrüstung.
Ganz genau. Ich hatte die richtige Ausrüstung an und bin weitergelaufen. Ganz genau, ja.
Ja, viel Erfolg.
Dankeschön. 3 Schweinehunde.
Ja.
Anhören und mitlaufen natürlich.
Ja, mal schauen.
Hörst du noch oder läufst du schon?
Genau. Interessant wäre halt den Podcast während dem Laufen zu hören, aber ja.
Kannst du auch machen.
Ja, aber jetzt, da kann ich bis jetzt nur 4 Mal laufen gehen. Ne?
Wie lange dauert eine Episode?
Ungefähr ja. Stunde.
Okay. Boah, das okay. 4 Mal laufen gehen.
Danke.
Das war jetzt nicht nett.
Na gut. So, du lötest.
Ja, ich habe heute unseren Papagei gelötet.
Du hast einen Papagei gelötet?
Ja, ich habe heute als eine Übung einen Papagei gelötet.
Was
der
heißt
hat
das?
Schon geschaut, der Papagei. Der war dann ziemlich, also vorher war ziemlich stumm. Na, also das ist eine ein bisschen längere Geschichte. Eigentlich bin ich ja ausgebildeter Physiker und im Physikstudium lernt man Elektronik auch. Also da hat man Übung und Vorlesung und so weiter. Damals habe ich mir auch Lötkolben gekauft und so, und man dachte, ein bisschen was machst du damit und so. Grobe Sachen habe ich eigentlich schon machen können, aber
Dachrinnen oder was meinst du?
So ungefähr.
Dachrinnen.
Genau, ich habe sie erschweißen.
Das ist ja. Kultur nach Styroporblöcken.
Nein, ich habe jetzt eher sowas gemeint wie ein Kopfhörer, der ein Problem hat im Kabel oder sowas. Nicht? Also so diese Geschichten, da habe ich ein paar Mal so gröbere Sachen halt gelötet. Eher mit einem Elektriker-Lötkolben als mit einem Elektroniker-Lötkolben. Also 60 Watt und du nimmst in die Spitze. Faust. Genau, ja, ganz genau. Also und so der echte Feinmotoriker war eigentlich nie mein Leben. Und
jetzt tust du schon SMT-Löten oder was?
Und jetzt tue ich durchaus hin und wieder auch schon SMT-Löten.
Ja.
Also das Ganze ist entstanden dadurch, dass die Sonja, von der ich da ja auch schon erzählt habe, meine Freundin, die macht ja bei Chaos macht Schule da in Österreich relativ viel an der Orga. Und da war auch ein Thema und ist immer wieder Thema Lötkurse, auch die Leute da, die Kinder da ein bisschen heranzuführen. Und das Thema, was macht man da? Na, da gibt es so selber gestrickte Bausätze oder nimmt man fertige Bausätze und wie lange braucht man was und so das auszuprobieren, wäre praktisch, wenn man ein Versuchskaninchen hätte. Ha, Stefan, willst du nicht löten lernen? ja, Eine Woche später hatten wir einen Lötkolben und vom Konrad so das Basis-Lötset.
Den also da Weihnachtskalender.
Nein, das ist nur so ein...
Der Lötkalender. Heute die LED, morgen das Flipflop.
Es ist echt traurig, der Adventskalender von Konrad, den gibt es
zur
Elektronik, aber der ist nicht zu löten.
Das ist da ist ein Breadboard dabei, ja, aber du kannst es theoretisch schon. Ne?
Ja, aber es ist trotzdem fad. Also wirklich, das gibt nicht aus. Da kommen bessere Tipps.
Okay.
Wie gesagt, am Anfang, dieses Lötset von Konrad ist nicht so schlecht. Da hat man eben auch ein SMD-LED dabei. Und
aber es war jetzt keine Werbung, gell? Weil wir streamen auf Facebook und jetzt werden wir gleich Obdraht wahrscheinlich.
Mit K.
Ja, genau.
Wir haben mit Ständen über K gesprochen. Ja,
genau. Ich habe es zahlen müssen, das Set.
Ja, nein, nein,
ich habe es zahlen müssen, das Set, ja.
Konrad
aber ich habe auf die Art und Weise tatsächlich löten gelernt, soweit zumindest, dass von den 4 Schaltungen, die man da macht, nachher 3 funktioniert haben. Bei der 4. wissen wir bis heute nicht wirklich, warum.
Okay.
Aber also erste Fortschritte waren da und dann der nächste Schritt, aber das ist sozusagen nicht lustig, das ist eher so die Trockenübung, der Trockenschwimmkurs ungefähr. Und dann hat es angefangen, ein bisschen lustigere Sachen, und da habe ich ein Kisterl hier euch mitgebracht von kleinen so Anschauungsobjekten. Also ich weiß nicht, wie ihr so mit Löten unterwegs seid, mir macht es momentan gerade einen Riesenspaß, so
Zeug zu löten. Das sind deine Übungen, oder?
Das sind meine diversen Übungen, also zum Beispiel, was haben wir denn da? Jetzt gibt es ja alles da mit Kamera, jetzt ist ja das total. Das ist genau, das ist ein Blinker.
Darf ich mal kurz?
Ich hab Claro.
Sehen wir das?
Ich glaube schon, das, das geht
ein bisschen weiter. Da ist gut.
Oh, das blinkt.
Hey. Blinkt.
Und da sind zwei kleine
Regler, so viel braucht man, um das zu machen. Kann,
ja. Was haben wir da drauf? 2 Potis.
Genau. Das ist dann
Kondensatoren, Transistoren, Widerstände.
Genau.
Und da hier hat schon.
Das ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit, 28 Leuchtdioden löten.
Okay.
Da war ich dann schon stolz, das erste Mal ohne was nachlöten zu müssen.
Na brav.
Dann gibt es das Ganze ein bisschen spektakulärer. Schauen wir, ob ich das da hineinkriege. Ist doch so rum, oder? Klar. Also das ist das Einzige, was die Schwäche ist, dass die ein bisschen zu klein sind. Jetzt baue ich vom anderen auch noch die Batterie. Und wir reden jetzt immer so von Bausätzen, die kosten so in der Größenordnung von 10 Euro. Also das ist alles relativ wenig Geld. Man hat so ungefähr 1 bis 2 Stunden zu tun damit. Und dann hat man zum Beispiel sowas wie das hier. Wenn man das aufeinander stellt. Bin gespannt, ob es noch funktioniert.
Bin gespannt.
Yep. Wenn du die Hand dazwischen durchgibst. Genau.
Also
das ist ein Infrarotlichtschalter.
Okay. Ja, danke. Wir übersteuern gerade komplett. Danke.
So, wenn man das kurz von der Qualität.
Ja, das tut ziemlich laut. Da bin ich ein bisschen am Überlegen, ob ich aus 2 so Dingern und einem Raspberry Pi vielleicht ein Radar machen kann. Also jetzt eben nicht ein Radar, sondern Geschwindigkeitsmessanlage.
Okay.
Wenn man nicht 2 so Lichtschranken in einem ausreichend großen Abstand und die Zeit dazwischen stoppt.
Qualität der Lötpunkte kann man da gerade da.
Kannst gleich kontrollieren, genau. Kannst du mir gleich bewerten. 4,7, 4,7, 4,8, 4,7.
Na, teilweise sind sie schlampert, teilweise sind sie wunderschön. Also,
so Hauptsache es funktioniert.
Der Emmerich Gursch, mein
was Lehrer
in der HTL, hat gesagt, Funktion, top, Ausführung, scheiße.
Dann, das ist auch ganz nett da.
Okay.
Da können wir unterschiedliche so
Sirenen und so weiter machen.
Wieder mit einem Potti, dass man die Geschwindigkeit von dem verstellen kann.
Sehr hübsch. Naja.
Dann haben wir noch ein letztes.
Der Killswitch.
Genau, der Killswitch.
Das schaut sehr interessant aus.
Ist ein Microbug. Im Prinzip 2 Motoren. Die beiden Dinger werden unabhängig voneinander gesteuert über 2 Potis und 2 Lichtsensoren.
Und die das Idee krabbelt ist, dann irgendwo herum, oder was?
Ja, und die Idee ist, du stellst es so ein, dass das immer so ganz knapp am Leuchten, Nicht-Leuchten ist und auf die Art und Weise läuft das Ding dann immer in Richtung Licht.
Ah, okay.
Und was aber ganz lustig ist, einerseits stinkt super, weil die Motoren halt doch nicht ganz so erste Sahne sind, wenn man ein bisschen schnüffelt.
Okay.
Aber andererseits, das Ding ist im Prinzip ein sowas wie Autopilot, könnte man sagen, ohne irgendeine Logik jetzt im Sinne dahinter. Also du hast keinen, du hast nur...
Da ist kein IC drauf
oder genau, so. Genau, du hast okay. nur analoge Bausteine da drauf und sonst nichts. Ne?
Und das Ding... Also die funktioniert?
Ja, ja. Komm mal, das fährt dann irgendwo hin.
Ja. Ja, das will wirklich zum Licht.
Ja, ja, er will zum Licht.
Okay, ich meine, er fährt ein bisschen dran vorbei, aber...
Ja, das ist er.
Ah.
So feinjustiert ist das Ding jetzt halt auch nicht. Nicht?
Ah. Come to the bright side.
Ja, ja.
Ah, okay. Lustig.
Ja.
Ja.
Stinkt ein bisschen,
stinkt aber... Stinkt ein bisschen, aber, nein, aber funktioniert, gut. Ja. Ist nicht für 24/7 Einsatz gebaut.
Und diese Bausätze kann man so kaufen?
Die kann man so kaufen. Okay. Da mache ich jetzt auch wieder keine Werbung dafür. Das ist Wellemann. Das ist eine relativ große Firma. Die verkaufen es einzeln und so im Fünferpack.
Okay, lustig.
Und alles, was ihr jetzt so gesehen habt, zusammen waren 36 Euro. Mhm. Also es ist nicht viel Geld, was man da jetzt versemmelt damit.
Und das und diese Geschichten würden dann die Kinder auch in diesen Lötkursen basteln. Genau.
Weil das ist ungefähr so die Arbeitsmenge,
die sie ausgeht.
Ja. Und eben die Sachen, das ist nichts SMD-Zeug da alles, das ist alles relativ großes Zeug. Nicht? Also da geht es von der Feinmotorik an noch relativ locker.
Ja. Ja. Das ist also ein bisschen dunkel, gell?
Du musst weiter weg, sonst sieht man nichts.
Ja, egal.
Man muss da wirklich nicht aufregend Vorwissen haben und es ist interessant, für mich war es sehr interessant zu sehen, wie die Feinmotorik besser wird und irgendwie auch wie das Verständnis besser wird von dem Fließverhalten vom Lötzinn. Am Anfang lötet also man hauptsächlich den Lötkolben.
Elektronikwissen ist da dann relativ wurscht.
Ist da bei den Sachen vollkommen wurscht? Also
du hast eine Anleitung also Schritt für Schritt.
Ich interessiere dich gar nicht, warum das funktioniert, sondern
ja, du brauchst das so halt schwer einmal. Ist es auch jetzt nicht. Also,
na, ich frage nur.
Du kriegst da immer einen Schaltplan dazu und so weiter. Ja. Aber mich hat es jetzt konkret interessiert, kriege ich das mit Löten auf die Reihe? Kriege ich das mechanisch auf die Reihe?
Kann durchaus auch kontemplative Arbeit werden.
Am Anfang genau das Gegenteil. Da
Stress, verbrannte Finger.
Ja, zuckst halber aus dabei, aber es wird dann im Laufe der Zeit, wie du sagst, kommt kontemplativ durchaus. Ja, ja.
Nein, es ist sehr lustig. Sieht, wirklich, dass das Flussmittel das reinziehen lässt, in die Kapillarwirkung entsteht.
Genau, und dass das eben auch wegfließt von den Stellen, wo es nicht drauf sein soll, dann in die richtige Richtung, da freut man sich dann so richtig hin, ja, jetzt ist der Punkt genau dort, wo ich ihn haben will und so weiter. Und wann ist die erste Schaltung, wo es nicht zweimal nachlöten musst und so weiter. Also ich habe noch keinen professionellen Use Case dafür, aber ich traue mir jetzt zur Bausätze zu löten. Nicht?
Ja, cool.
Ja.
Ich Happy Löten. Ich hätte unten ein paar digitale Thermometer zu löten. Ja, na gut. So, was haben wir noch? Stefan, hast du noch irgendwas?
Ich hab was ausprobiert.
Ja. Ah,
bitte? Ich habe letzte Woche zum ersten Mal PlayStation VR ausprobiert.
Je. Mhm.
Das ist schon witzig. Also das ist schon witzig.
Aber erklär's genauer, wie was
ist das? Das ist so quasi einfach das VR-Headset und so quasi alles, was dazugehört von PlayStation. Mhm. Da hängst du an deine PlayStation 4 oder in dem Fall eine PlayStation 4 Pro, hängst du das dran. Und du hast mittlerweile schon eine recht große Anzahl an VR-Titeln beziehungsweise Demos. Und ja, also von der Qualität ist das Ding echt fein. Ja, also kannst du stundenlang aufhaben, dir wird nicht schlecht. Du hast nicht diese wirklich? Latenz, die du bei den anderen teilweise gehabt hast oder wenn du die falsche Grafikkarte drin hast oder so. Ja. Also das Gesamtpaket ist echt nett. Und vor allem sie haben auch zwei Controller dabei, also die du wirklich in die Hand nehmen kannst und wo du dann in einigen Titeln halt wirklich so quasi deine Hände, die siehst du richtig und spürst du richtig.
Mhm.
Es gibt auch ein Gewehr,
das du wirklich spürst. Du spürst deine Hände, was?
Naja, du. Ich spüre ja, das Feedback, nein, es ist recht, das recht bizarr. So. Also, ich habe eine Demo habe ich gespielt. Da geht es irgendwie so quasi um einen Coup, also irgendwie Gangster und solche Geschichten. Und da hast du. Sind einfach Szenen hintereinander, wo du im Prinzip nur sitzt. Also du gehst nicht herum, ja, du sitzt zum Beispiel in einer Bar und redest halt mit irgendeinem anderen Gangster. Ja. Und halt.
Aber ist das netter. Mit Spracheingabe?
Nein, gar nicht. Das ist so quasi ein recht
netter Dialog.
Genau, du siehst eine Bar-Szenerie und dann hast du halt, keine Ahnung, am Tisch steht ein Aschenbecher und da liegt eine Zigarre und da liegt ein Feuerzeug. Ja? Und du kannst halt wirklich mit dem Controller gehst du hin, ja, und kannst das Feuerzeug nehmen und der Controller hat also quasi eine Taste, die halt sehr drucksensitiv ist in sehr vielen Stufen. Und du siehst wirklich, wie deine virtuelle Hand so quasi die Finger zumacht und das Feuerzeug nimmt.
Okay.
Ja? Dann nimmst du die Zigarre, ja, oder du nimmst das Feuerzeug. Schubst das von einer Hand in die andere und kannst fängst das wirklich das mit auffangen. Der anderen. Und das fühlt sich so gut an. Ja. Und
weil der halt rüttelt oder was auch immer oder.
Nein, weil diese Bewegung genau zu dem passt, was du machst.
Okay.
Ja, das ist das wirklich Interessante. Ja, also du hast dann wirklich das Gefühl, dass diese virtuellen Hände eigentlich deine sind.
Also
ja.
das Auge-Hand-Feedback sozusagen. Ja,
das ist richtig gut. Ich schwöre dir, ich bin eine halbe Stunde lachend vor diesem Spiel gesessen, ja, und habe mir die ganze Zeit die Zigarre dann genommen und die Zigarre angezündet. Und das Witzige ist, du hast natürlich auch eine Kamera bei diesem ganzen Set dabei und ja, die merkt halt einfach so quasi, oder die Position der Hand merkt so quasi, wo die Zigarre ist und wenn die beim Mund ist und du machst wirklich, ziehst an, dann fängt die Zigarre an zu klimmen. Ja?
Okay.
Und es kommt, also es fühlt sich so echt an und okay. So gut.
Ich muss das echt einmal ausprobieren.
Das muss, also ist wirklich auszuprobieren.
Interessant.
Ja? Es gibt ein paar Titel, die das von der Qualität noch nicht hinkriegen und wo es verpixelt ist und wo es sich nicht so gut anfühlt oder wo es einfach das falsche Setup oder das falsche, der falsche Spieltitel ist für dieses VR-Zeug. Aber es gibt wirklich schon schöne Sachen. Okay, cool. Ja. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal ausprobieren. Ja. Ich glaube, die Zeit ist noch nicht da, dass man das einfach so mal im Vorbeigehen kauft, weil das sind,
was gleich mal,
ich weiß es nicht genau, aber so zwischen 400 und 500 Euro sind fällig für das ganze Ding. Ja. Was eh schon sehr günstig
dabei,
nein, was okay. Eh schon sehr günstig ist, weil erinnert euch zurück, eine Oculus oder eine Vive,
also die kosten 1000
die oder haben einen Tausender oder, und dann hast du aber noch eine Monster-Grafik gebraucht.
Ja.
Also ich glaube, dass das PlayStation-Setup im Moment wirklich sehr viel hergibt für das Geld.
Was ist es jetzt? Also welche Komponenten hat es?
Du hast ein VR-Headset, ja, du hast eine
kein Smartphone rennen.
Nein.
Stopp, sondern also das wirklich ist schon.
Und ist das genau. Mit Kabel?
Das hängt mit Kabel. Okay. Ja. Das hängt mit Kabel an der PlayStation dran. Du hast eine Kamera, so quasi wie eine Kinect ein bisschen. Ja. Ja. Und dann hast du zwei Controller für die linke und die rechte Hand. Und dann gibt es eben noch ein Gewehr dazu. Ja. Das ich auch.
Für die USA.
Ich muss schon sagen, also das funktioniert auch ziemlich gut. Ziemlich gut. Also ich habe den Abend ein paar hundert Aliens
erschossen. Gekillt.
Ja.
Okay.
Ja.
Gratulation.
Und es hat, na,
vielen Dank.
Du warst es. Ich war das. ja, also ich habe so wirklich im Gefühl, dass dieses VR-Zeug länger bleiben wird als 3D-Fernsehen.
Warum nicht? Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Ne?
Es wird länger brauchen, bis es die Massen erreicht. Wesentlich länger wahrscheinlich. Aber
auch länger. Wir haben jetzt auch firmenmäßig damit angefangen. Also nachdem wir sozusagen von der 2D-Konstruktion auf die 3D-Konstruktion umgesettelt haben, beginnen wir jetzt auch die Modelle begehbar zu machen von Häusern.
Ja, klar.
Also sprich Oculus Rift und ein Controller. Derjenige, der das macht, der verzweifelt gerade am Controller, weil er ist es gewohnt, eine Maus und eine Tastatur zu haben, zur Navigation, von was auch immer. Aber er gewöhnt sich gerade an einen Xbox-Controller praktisch. Ja. Ne?
Was vielleicht interessant ist zu dem Thema, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, Amazon hat letzte Woche so quasi ein Authoring-Tool für VR und Augmented Reality Applikationen quasi frei zur Verfügung gestellt. Mhm. Das Einzige, wofür sie dann Kohle verlangen, ist das Hosten. Und
hat ja, der Shop-Bezug oder ist das?
Nein, gar nicht. Also du kannst querbeet alles damit tun. Ja. Also sie haben auch so ein paar Vorlagen dabei, keine Ahnung, irgendwelche Masken für Körper, dass du halt quasi am Körper irgendwas drauf basteln kannst. Und sie werden ständig erweitern. Ja. Und näher habe ich mich auch nicht damit beschäftigt, ja. Aber die setzen da jetzt ziemlich drauf. Und
ich habe mich gefragt, warum macht das Amazon gerade? Hat das was mit dem Shop zu tun?
Naja. Also Amazon hat einfach so viel Geld. Ja, und den richtigen Riecher brauchst du jetzt nicht unbedingt für das Thema zu haben, weil das ist einfach da. Und wenn sie sich jetzt sagen, wir kaufen jetzt im Halbjahresrhythmus irgendeine VR-Firma auf, was sie tun im Moment, ja, und haben eine Authoring-Applikation dazu und können das Hosting von dem ganzen Zeug anbieten, dann machen sie sich einfach irgendwann einmal zum Platzhirsch. Ja. Also, schlechte Zeit, das gerade zu versuchen.
Ja, ich glaube, bis jetzt hat es halt immer an den Anwendungen gefehlt. Ja. Mhm. Und vielleicht haben die da eine Idee.
Keine Ahnung. Ja, aber wenn du da eine Applikation hast, mit der du halt relativ leicht Anwendungen erstellen kannst, auch wenn die nicht großartig sind. Ja,
ja, sicher.
Aber die Masse kannst du dann schnell mal ausmachen.
Ja. Ja, im Großen und Ganzen sind drei Bereiche, oder? Die GEMA-Reihe, Porno.
Ja.
Und dann Engineering.
Business, ja, genau. Ja. Engineering, ja.
Eigentlich eine total lustige Kombination für eine Firma, oder?
Naja.
Porno Game Engineering. Porno Game Porno Engineering. Engineering Porn Game. Engineering Game Porn. Kannst du aufbauen, wie du willst.
Ja.
Ja, genau. Gut.
Aber die Bots flauen gerade ab, oder?
Also
Peak Bot ist vorbei.
Naja, aber ich glaube, dass da gerade auch Amazon mit dieser ganzen Alexa und Echo-Geschichte, weil das ist ja in Wahrheit auch nichts anderes als Bots. Ja, und da funktioniert das, glaube ich, schon.
Aber tut sie noch was? Also kriegt sie noch was mit, dass sie neue Sachen im letzten Monat irgendwo...
Naja, da müssen wir mal schauen, weil sie haben ja das auch geöffnet, weil du kannst ja da deine Alexa Recipes oder wie auch immer diese Dinge heißen, selber erstellen und halt hochladen und die zur Verfügung stellen. Also es ist ein bisschen so App Store-mäßig, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Keine Ahnung.
Vielleicht mir ist vorgekommen, in letzter Zeit App das wieder ab, der Hype. Es war ja eben einiges in Österreich mit Konferenzen und.
Ja, aber ich meine halt diese Bots, die da halt momentan herumkreuchen, fleuchen gerade so Messenger, keine Ahnung was, die sind halt auch einfach wirklich langweilig.
Mhm.
Und mühsam zu bedienen. Ja. Du bekommst nie das, was du willst in Wahrheit, sondern nur das, was das Ding halt kann. Ja. Mhm. Und das ist meistens sehr wenig.
Mhm.
Ja, und da ist halt schwierig, ja. Wenn ich aber gerade sehr spezifisch, ja, eben wie einen Alexa-Wetterbot, sage ich jetzt mal, und dem kann ich sagen, wie ist das Wetter und das Ding weiß, wo ich bin, ja, sagt man das halt bewölkt und 3 Grad, Punkt. Mehr will ich auch nicht wissen von dem Ding.
Mhm.
Ja. Da finde ich halt den Anwendungsfall viel einfacher. Und ich brauche nicht irgendwas im Handy eintippen oder das erst ausschalten, sondern halt diese blöde Echo-Dot oder wie auch immer diese Dinger heißen, stehen halt in meiner Wohnung und ich schreie ihm einfach an, ne? Und das Ding antwortet. Das ist halt einfach die Hürde viel geringer.
Kontakt mit einem Sprachbot gehabt, und zwar die Störungshotline von
1.
Ja. Das ist recht lustig.
Hat das funktioniert?
Nein.
Okay, ich verstehe sie leider nicht. Drücken Sie die 1.
Na gut, versuchen wir was anderes.
Was, wirklich?
Sie können entweder klar sprechen oder Sie drücken die 1.
Okay. Störung!
Boot. Sie wollen eine Störungsmeldung erheben.
Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja. Also, ja, gut, wie auch immer. So.
Ah, ihr habt ja, jetzt würde mir doch noch ein Fail einfallen.
Ja.
Ich habe einen Fail erlebt, da bin ich gerade im Zuge einer meiner Trainingssessions quer durch Wien gelatscht. Auf einmal
glaubst du, mich, sollst doch laufen, oder?
Ja, jeden Tag aber auch nicht.
Ah, okay.
Hin und wieder dazwischen ein gemütlicher 10 Kilometer Gang ist auch nett. Auf einmal piepst mich ein SMS an, ich hätte die Hälfte meines Auslands Datenvolumens verbraucht. Ja. War auch interessant, mitten in Wien. Ich war in dem Monat zwar im Ausland, aber ich war weit, weit weg von irgendwelchen Limits. Eine Minute später, sie haben jetzt 100% ihres Datenvolumens verbraucht. Und ich soll, wenn ich den Browser aufmache, dann würde ich jetzt weitere Informationen bekommen.
Ah, okay, gut.
Habe den Browser aufgemacht, ich habe keine weiteren Informationen bekommen. Habe aber sicherheitshalber meinen Internetzugang abgedreht, weil ich dachte, wer weiß, was sich da jetzt alles so abspielt. Bin heimgegangen und habe dann versucht zu schauen, was da so eigentlich jetzt dran ist an der Geschichte. Erstens einmal ist die Nummer legitim. Das ist ja bei einer SMS immer so eine Geschichte. Eigentlich, egal was die dir dort einblenden, es ist fast irrelevant. Ja. Mein Vertrag ist ein Bob-Vertrag. Nicht? Also da ist das mit Hotline schon mal wieder eine nette Geschichte, weil das zuerst für die Hotline auch was. Habe gedacht, probierst du mal andere Wege rauszufinden. Zuerst einmal geschaut, es gibt ja im Internet so Services, wo du Nummern eingibst und dann sagst du, ob das eine Phishing-Nummer ist oder nicht. Mhm. Und da kam auch sofort ein Hit, von 4 Monate früher und einen Tag vor mir. Mhm. Oder am gleichen Tag sogar. Da haben wir auch schon einer an, war wahrscheinlich nicht legitim, die ganze Geschichte. Aber warum? Was ist das Businessmodell? Wirklich verstanden habe ich es nicht, was die Aktion sollte.
Phishing.
Was hätte man denn von mir jetzt fischen können?
Naja, die hätten gesagt, hey, ich bin die Bob-Seite, log dich da bitte mal ein, weil dann kannst du.
Ja? Aber es gab nirgendwo einen
Link. Ja, dann ist es halt schlecht
und die
gelaufen für die.
Und, aber. Die Telefonnummer ist die wirkliche Telefonnummer von der die,
wobei, du Bob bist glaube ich dann nicht der Einzige, der das SMS gekriegt hat und ich habe da auch schon diesbezüglich Meldungen gehört,
ich wegen
die Serviceprobleme gehabt
sowas, haben. Ich kann mich erinnern.
Ich habe daraufhin geschaut, was gibt es denn sonst alles so für Feedback-Möglichkeiten. Da gibt es ein relativ umständliches über Webformular, aber es gibt auch einen Facebook-Bot, hätte ich fast gesagt, aber es ist ein Mitarbeiter am anderen Ende des Kanals. Darum habe ich mich nur wieder erinnert, weil wir über Bots geredet haben und habe geschrieben, wie das ist. Ich habe gerade folgende zwei SMS erhalten von der an der Nummer. Sind die legitim? Kam zurück, ja, kann sich's nur anschauen, wenn ich ihm jetzt meine Telefonnummer plus mein Kundenkennwort über den Facebook Messenger sende. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob das jetzt auch wieder Phishing ist, und das kann jetzt nicht sein. Hab's ihm aber trotzdem nicht gegeben, habe gesagt, ob sie das eigentlich immer so machen. Und mich würde eigentlich hauptsächlich interessieren, ob sie vielleicht ein Problem haben, weil ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich da, na, wie ich da nur drauf komme und das wird schon legitim sein und so weiter und die Nummer stimmt schon und so. War einfach relativ patzig eigentlich dann auch in der Antwort. Ich habe es aber noch fürs Weitere bewenden lassen, weil es gibt ja da auch so eine Datenabfrage per Webinterface. Und da habe ich mal einen Tag gewartet und am nächsten Tag hatte ich genau weiterhin das, was ich am Tag vorher auch erwartet hatte, also in der Größenordnung von 5% vom Datenvolumen verbraucht, also weit diesseits von jeglichen Limits und so weiter. Haben wir gedacht, schaust du mal, was so weiter passiert, weil arg schlimm kann es ja sowieso nicht werden, schaust du mal, wie die Sache weitergeht. Und wieder ein paar Tage später kam wieder eine SMS von der gleichen Telefonnummer, sozusagen eine Entwarnmeldung, wir hatten eine technische Herausforderung.
Es gibt keine Probleme.
Es gibt keine Probleme, wir hatten technische Herausforderungen. Aufgrund dieser technischen Herausforderungen kam es zur Versendung irrtümlicher Verweise von diesen E-Mails mit ein paar Tippfehlern noch drinnen in der SMS, sodass die viel unglaubwürdiger gewirkt hat als zwei ursprünglichen Meldungen. Jo, ja. Einmal mit Profis.
Ja, naja, meine Güte.
Ja, so viel Phishing. Ja.
So, ich muss sagen, ich bin eigentlich für heute, also willst du noch was erzählen?
Ich hätte noch, ein bis zwei hätte ich noch.
Okay.
Das eine ist, wenn wir da beim Podcasten sind und du nimmst ja auf in, wie heißt das Ding?
In
Ultraschall. Genau. Ich bin ein alter Linuxer, da gibt es die ja noch nicht so wirklich. Also die Firma hinter Reaper arbeitet da zwar dran, dass da Linux
ja schon seit längerem anscheinend.
Ja, und jetzt hätten sie es wieder mal angekündigt, dass wieder sich was tut, aber so wirklich ist noch immer nicht. Aber was es als Option gibt, wenn man auch aus der Ferne was aufnehmen will, damit StudioLink, dann gibt es eben dieses Adur und da habe ich mich jetzt hineingetigert und habe auch Sache aufgenommen, da kann man sie anhören, falls wer Lust hat. Also das funktioniert wirklich mit der Audioqualität in Adur und so weiter, Nachbearbeitung, alles. Im Zuge dessen haben wir den Podcast dem Podcast-Patinnen-Projekt wieder aufleben lassen.
Da gibt es einen eigenen Podcast.
Da gibt es einen eigenen Podcast, der bislang eine Episode hatte, jetzt hat er eine zweite.
Okay.
Die ist aber immerhin 1,5 Stunden, wo wir relativ viel Sachen erzählen. Und da habe ich das erste Mal das eben jetzt auch aufgenommen. Früher war ich immer nur StudioLink Participator sozusagen, ja. Also nur Beitrag.
Diesmal warst du da aufnehmen.
Diesmal war ich da der Aufnahmeleiter und habe da eben von StudioLink die Sachen rein und das ist ganz nett eben, dieses N-1 Routing macht das jetzt automatisch und so weiter. Das Plugin Adur funktioniert auch ohne Probleme. Ich habe eigentlich immer Probleme gehabt, in Audacity in Linux aufzunehmen aufgrund von Memory Leaks. Mhm. Also der hat dann bei mir immer früher oder später zum Swappen angefangen und bei Adur kein Byte fließt da hinaus. Also ich habe 1/3 Stunden aufgenommen und ich habe bewusst vorher geschaut in die Memory Stats und nachher auch wieder und das war absolut nichts. Also du kannst beliebig lang ohne Probleme aufnehmen. Tonqualität ist 1A und das Ding ist ziemlich wuchtig. Mhm. Also gibt es auch Manual dazu. Da haben wir auch wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht, weil das war ein bisschen kaputt.
Ich habe es mitbekommen, ja.
Also das ist echt eine nette Alternative. Man hat eine ordentliche Lernkurve dabei, aber es ist gut dokumentiert und das Zeug ist absolut stabil. Mhm. Also wer mit Linux Audio aufnehmen will, da kann man Adur echt empfehlen.
Zum Thema Lernkurve, ich meine, Reaper ist jetzt auch nicht sehr intuitiv.
Aber das Ultraschall ist halt sehr leicht dann
drauf, nicht? Ja, aber man sollte sich da wahrscheinlich auch einmal die Videobeispiele ja. und so weiter ja. anschauen, weil das hilft dann schon. Ja.
Also das ist Manual, da hat man so zu tun, würde ich sagen, 2 Stunden zu lesen, wenn man es ausprobiert, vielleicht 3. Und da gibt es dann, also das ist das Tutorial.
Kurz vom Podcast einfach einmal.
Ja,
ganz genau. Starten und dann geht's.
Ganz genau, dann geht's schon, ja.
Also so wie man das halt im Artikel auch immer macht. Ja,
ganz genau. Und das zweite Thema, wo ich mich ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt habe fürs Jekyll Octopod, ist endlich einmal gescheites Changelog schreiben.
Ah, ja, sehr brav.
Da gibt es auch einen quasi Standard dafür. Können wir auch verlinken. Mhm. Weiß gar nicht mehr, wie er heißt.
Ich glaube, du hast den eh da hergeschrieben.
Ja, da habe ich ihn schon reingeschrieben in die Shownotes.
Nein, du hast aufs Changelog vom Jekyll Octopod.
Nein, drunter dann, glaube ich, steht es schon. Hält sich dann fast
an den Standard. Stimmt, Entschuldigung, steht
Keep a Changelog oder
Keep a Changelog.
Genau. Also das ist sozusagen eine Guideline, wie man den Changelog schreiben soll, sodass Leute was davon haben und es ist nicht arg viel Aufwand ist. Dann an den Standard habe ich mich halt gefallen.
Das wartest du jetzt.
Warte ich jetzt, ja. Die 110 Commits nachziehen, das war eher die mühselige
Arbeit. Das glaube ich, ja. Das glaub ich.
Aber ich wollte eigentlich selber wissen, wann sich was entwickelt hat und so weiter. Ja. Das ist ganz praktisch. Und da kann man vor allem auf Fehlermeldungen kann man dann leichter reagieren, wenn jemand sagt, er hat das und das Problem. Dann kann ich auch schauen, wann ist das gefixt gewesen, was für Version hast du denn? Ich müsste das eigentlich schon gefixt sein und so weiter. Ja. Ja. Also ich habe selber schon ein bisschen Übersicht verloren gehabt und da hilft der Changelog schon ordentlich weiter. Cool. Also schreibt Changelogs für Software.
Gut. Sind wir's für heute? Ich bin nämlich schon ein bisschen tilt.
Bisschen durch.
Dann sage ich vielen Dank. Das war's, genau. Dann spiele ich noch das Outro. Ich mute euch alle und dann drehen wir einfach mal alles ab. Oder?
Ja, heute haben wir viel zum Abdrehen.
Ja, das stimmt und viel zum Wegräumen. Gell? Gut, dann spiele ich das Outro und auch wir sagen eine gute Nacht. Vielen Dank.
Gute Nacht. Ciao, ciao.